Ich wünsche euch ein gesegnetes und frohes neues Jahr 2022. Ich freue mich richtig, euch alle hier zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und ich frage mich, welche Überschrift hat dein Jahr 2022? Ist es das Jahr, in dem du endlich mal wieder die Bibel von vorn bis hinten durchliest? Oder wo die berufliche Beförderung endlich ansteht? Oder das Jahr, wo das Sixpack endlich mal antrainiert wird? Oder das Jahr, wo ich beim Zocken endlich mal die Goldliga erreiche? Oder ist es für dich einfach ein weiteres Jahr Überleben in einer schwierigen Lebensphase? Das ist alles okay, alle diese Überschriften. All das existiert so nebeneinander und jedes Jahr von uns allen sieht anders aus. Die Überschrift, die die Jahreslosung diesem Jahr verleiht, haben wir schon einige Male gehört. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, spricht Jesus Christus. Eine spannende Überschrift. Und ich frage mich, wie ist das denn eigentlich gemeint? Also auf welcher Ebene spricht Jesus hier davon, dass er niemanden abweisen wird und dass man zu ihm kommt? Spricht er hier vom Gebet? Also dass wenn wir beten und um etwas bitten, dann wird er das auf jeden Fall beantworten? Das glaube ich nicht. Spricht er darum, dass es örtlich gemeint ist, also dass wir zu ihm wirklich hingehen können, wo er gerade ist und wenn wir dann da sind, schickt er uns nicht wieder weg? Auch das ist, glaube ich, nicht gemeint, denn das erlebe ich im Leben so nicht. Und wir prüfen ja immer damit, wie wir Jesus auch erleben und wie wir diese Glaubensaussagen erleben. Und ich möchte mit euch einmal in diesen Bibeltext reingehen, der ist nämlich echt toll, und mit euch ergründen, um welche Ebene geht es hier eigentlich? Worum geht es, wenn Jesus sagt, ich weise euch nicht ab, wenn ihr zu mir kommt? Und der Text ist wirklich spannend, deswegen gucken wir da jetzt noch einmal gemeinsam rein. Und könnt ihr den nochmal anwerfen vielleicht? Ich habe hier Luther 2017, wir haben Luther 84, das heißt, wir können mal abgleichen, was sich verändert hat seitdem. Und ich lese noch mal vor, zuerst die Verse 22 bis 27. Am nächsten Tag sah das Volk, das am anderen Ufer des Meeres stand, dass kein anderes Boot da war als das eine und dass Jesus nicht mit seinen Jüngern in das Boot gestiegen war, sondern seine Jünger waren alleine weggefahren. Es kamen aber andere Boote von Tiberias nahe zu der Stätte, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr die Danksagung gesprochen hatte. Als nun das Volk sah, dass Jesus nicht da war und seine Jünger auch nicht, stiegen sie in die Boote und kamen nach Kapernaum und suchten Jesus. Und als sie ihn fanden am anderen Ufer des Meeres, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht um die Speise, die vergänglich ist, sondern um Speise, die da bleibt zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihm ist das Siegel Gottes des Vaters. Wir steigen in diesem Text ein und wir merken erstmal, die Menschen wundern sich. Sie haben nur die Jünger in das eine Boot steigen sehen, aber nicht Jesus. Aber auf einmal sind die Jünger und Jesus am anderen Ufer. Wie kann das sein? Und um diese Frage zu beantworten, ist es ganz spannend zu wissen, was vorher passiert ist. Denn vorher ist eines der Brotmehrungswunder passiert. Jesus dankte für das Brot und Tausende wurden satt. Was ein Wunder. Mann, oh Mann. Da wäre ich gerne dabei gewesen. Das muss richtig krass gewesen sein. Und in der Bibel wird dann erzählt, die Jünger fahren ans andere Ufer und Jesus begegnet ihnen auf dem Wasser laufend. Ein weiteres Wunder. Und auch unglaublich und gut. Und wenn die Menschen jetzt sehen, aha, Jesus ist mit seinen Jüngern da, aber nur die Jünger sind ins Boot gestiegen, es könnte sein, dass noch ein Wunder passiert ist. Ja, das wird sein. Und sie fragen Jesus danach, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Kann es sein, dass da was Wundersames da war? Aber Jesus durchschaut sie. Denn die Menschen, die denken, wenn sie Wunder hören, gerade an Brot. Was in den Bauch bekommen gegen den Hunger. Und das war damals richtig viel wert. Und ist es eigentlich auch heute noch. Nur gerade in der Weihnachtszeit, wann hattest du das letzte Mal einen wirklich leeren Magen? Als Studenten, da wussten wir das noch so richtig. Und es gab manchmal so eine Mail nach großen Konferenzen oder Sitzungen an unserem Campus der Theologischen Hochschule. Die lautete ungefähr so: Essensreste in Raum so und so, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die Pilgerströme brachen los zu besagten Raum, mit Tupperdosen bewaffnet, und es wurde sich auf das freie Essen gestürzt. Denn es bedeutete, man musste nicht extra ins Dorf fahren, um einzukaufen, man musste selbst nicht kochen, man musste kein Geld dafür ausgeben, und meistens schmeckte es auch besser. Das war richtig viel wert. Und das ist es auch für die Menschen hier. Brot ist richtig viel wert. Satt werden, kostenlos, frei, geschenkt. Unglaublich viel wert. Und danach suchen sie, und Jesus durchschaut das. Die Menschen fragen ihn: Jesus, bist du hier, um wieder Brot zu machen? Passieren noch mehr Wunder? Und er sagt ihnen: Hört mal, ihr seid ja gar nicht hier, um Wunder zu sehen. Ihr wollt einfach nur was in den Magen haben. Dabei versteht ihr nicht, dass es bei Wundern um was ganz anderes geht. Bei Wundern, die auch Zeichen genannt werden, geht es immer darum, worauf sie hinweisen und nicht um die Dinge an sich. Die Dinge an sich sind gut, aber es geht um was anderes. Das ist wie mit Straßenschildern. Es geht nicht darum, dass irgendwo einfach ein Straßenschild steht, egal welche Bedeutung es hat. Es geht darum, welche Bedeutung es hat und was darauf steht und worauf das Schild hinweist. Wenn da steht, hier ist eine Abbruchkante und Sie werden ins Wasser fahren, wenn Sie weiterfahren, dann ist es sehr wichtig, darauf zu achten, worauf das Schild hinweist. Und so ist es auch mit den Wundern und den Zeichen. Und Jesus sagt: Ihr Menschen, ihr versteht das gerade ganz falsch. Es geht nicht ums Brot. Es geht um das, worauf es hinweist. Und er lässt schon mal ganz leicht anklingen: Worum geht es eigentlich? Worauf weist es eigentlich hin? Es geht um Speise für das ewige Leben. Speise, die nicht vergänglich ist. Und es geht um den, der sie gibt. Den Menschensohn. Verrücktes Wort. Und wie es damit weitergeht, lesen wir in der nächsten Textstelle. Vorher aber, denke ich, ist es wichtig, sich zu fragen, was fragt Jesus hier uns? Was sagt das uns in diesem Text? Denn diese Fragen und diese Aussage, die Jesus an die Menschen tut, euch geht's doch gar nicht um das, was die Wunder anzeigen, sondern euch geht's ums Brot. Diese Frage, die können auch wir uns gefallen lassen. Wo geht's uns in unserem Glauben vielleicht häufiger um das, was bequem ist und was es uns bringt hier in der Welt, und um die schönen und die guten Aspekte und darum, dass wir vielleicht auch etwas bekommen und daraus ziehen, und dann vielleicht doch nicht so häufig um eine Wahrheit, die dahinter steckt, um Speise, die fürs ewige Leben ist. Und halten wir dieses Wissen, dass es etwas Wichtigeres gibt als das, was wir hier in der Welt haben, als das, was wir essen können und was uns sprichwörtlich den Magen füllt, halten wir dieses Wissen in unseren Köpfen warm? Weiter im Text, 28 bis 33. Die Menschen haben jetzt verstanden, okay, es darf uns nicht ums Brot gehen. Das findet Jesus nicht besonders gut. Weiter geht's. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für Zeichen, auf das wir sehen und dir glauben? Was wirkst du? Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn dies ist das Brot Gottes, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Wieder ein ganz spannender Text. Die Menschen haben also verstanden, okay, wir müssen irgendwie anders an Jesus rangehen. Es geht irgendwie darum, Gott zu gefallen. Ja, ja, darum geht's. Und deswegen fragen wir ihn: Wie können wir das denn machen? Gott gefallen. Jesus, gib uns eine Liste, was wir machen können. Und das fragen wir heute auch oft. Was müssen wir als Christen alles machen? Morgens in der Bibel lesen, mittags auf der Arbeit ein Zeugnis abgeben und einen Menschen bekehren, meinen alten Menschen ausziehen und Gott den Meißel an meinen Charakter ansetzen lassen, abends in den Bibelkreis gehen und am Wochenende auf eine Freizeit zur Vertiefung der Geschlechtsregister in 1. Mose zu gehen. Und versteht mich nicht falsch, all diese Sachen können gut sein. Es kommt immer auf unseren Umgang mit den Dingen ab, ob wir in eine Abhängigkeit von diesen Dingen kommen oder ob sie uns frei machen und uns auch wirklich weiterhelfen. Aber Jesus sagt hier erstmal was ganz anderes auf diese Frage. Die Menschen fragen: Was müssen wir tun, um Gott zu gefallen? Und Jesus' Antwort dreht die Frage direkt um. Er antwortet gar nicht wirklich auf diese Frage, sondern er sagt: Nicht du musst was tun, sondern Gottes Werk ist es. Er redet als erstes davon, dass Gott etwas tut und nicht die Menschen. Er geht gar nicht auf diese Frage ein. Gottes Werk ist es, dass Menschen dem glauben, den er gesandt hat. Und das finde ich so ein schönes Werk. Das ist richtig gut. Und wenn du mal aufstehst und dich wirklich fragst, was ist meine Aufgabe als Christ, dann sage ich dir jetzt: Steh auf und lass dir morgens mal genügen, du als Christ, dass du an Jesus glaubst. Und damit ist Gottes Werk an dir vollbracht. Denn das ist Gottes Werk. Du glaubst an Jesus, dass es ihn gab, was er sagt und getan hat. Gottes Werk ist genau das. Und sicher, da hängt viel Theologie dran und alles, was Paulus gesagt hat und Heiligung und alles, was wir denken. Aber wenn wir mal einen Minimalanspruch daran stellen, was ist die Grundlage, das kleinste, wichtigste, dann ist es, dass wir dem glauben, den Gott gesandt hat. Und es ist eine gute Übung, sich auch daran mal genügen zu lassen. Und auch zu sagen: Nicht ich muss tun, um Gott zu gefallen, sondern Gottes Werk ist es und er tut zuerst. Und die Menschen im Bibeltext, die denken jetzt: Aha, okay, wir müssen nichts tun und das ist richtig gut. Aber Moment mal, Jesus, stimmt, wir müssen glauben, ja richtig, aber wenn wir glauben wollen, dann war das früher immer so, dass wir Brot bekommen haben. Ah, es geht doch nochmal ums Brot, hey. Also das ist wirklich wichtig, merken wir für die Menschen. Sie wollen irgendwie dieses Brot. Sie wollen wieder das Zeichen von Jesus haben. Wir glauben dir erst, wenn du uns Brot gibst. Und abermals sagt Jesus: Ach, liebe Menschen, es geht nicht ums Brot, wenn ihr nur wüsstet. Es geht ums wahre Brot und ums ewige Leben. Wir gehen im Text weiter, Vers 34. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit solches Brot, also Brot des ewigen Lebens. Jesus aber sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Und jetzt erinnern wir uns an das Straßenschild vom Anfang. Jesus sagt, es geht nicht um die Wunder an sich, sondern auf das, worauf sie hinweisen. Und er offenbart sich uns und sagt, sie weisen auf mich hin. Sie weisen auf Jesus hin. Er ist das Brot des Lebens. Er sagt den Menschen, vergisst das Brot, vergisst euren Hunger. Denkt an das Brot des Lebens. Denkt daran, dass wenn ihr sterben werdet, ihr verloren seid. Denkt daran, dass Gott euch ewiges Leben schenken kann und euch über den Tod hinweg helfen will. Er will in Beziehung zu euch sein, will euch nahe sein, er will euch befreien. Und das ist unglaublich schön. Das ewige Leben, das ist der Hammer. Und ich muss aber sagen, mir liegt so ein Jucken im Hinterkopf, denn da muss man noch sagen, ja, aber das ewige Leben und der christliche Glaube, klar, ist schön und gut, aber damit kann man ja nicht wirklich argumentieren, denn das kommt ja erst nach dem Tod und das ist ja nur eine Vertröstung und das ist doch irgendwie, hat das ewige Leben einen schlechten Ruf. Aber ich denke mir da, Moment mal. Ich glaube, wir Menschen haben noch nicht die Unsterblichkeit erreicht. In keinem Bereich unseres Lebens. Klar, man kann sich im Internet verewigen, Denkmäler hinterlassen, aber man kann nicht dem Tod entgehen. Und das ist so. Der Tod ist und bleibt der letzte wirkliche Feind des Menschen. In meinem Gemeindepraktikum in Gummersbach durfte ich mit meinem betreuenden Pastor eine Frau besuchen der Gemeinde, die sehr, sehr krank war. Und wir haben sie begleitet. Und oft hatte sie Todesangst. Und bei solchen Besuchen erlebt man ganz verschiedene Dinge. Manchmal merkt man, die Menschen, die sind wirklich friedlich und wissen, bald werden sie bei ihrem Schöpfer sein, bei ihrem liebenden Vater. Und auf der anderen Seite erlebt man Menschen, die wirklich, wirklich schwere Angst haben vor der großen Einsamkeit des Sterbens. Und der Glaube gibt Hoffnung dafür, aber trotzdem bleibt der Tod ein Feind. Wie könnte ich also davon absehen, dass wir im christlichen Glauben die Hoffnung haben, dass genau dieser Feind seinen Stachel verloren hat, indem Jesus sagt, ich bin das ewige Leben. Das ist eine unglaublich gute und wichtige Botschaft. Das können wir gar nicht überschätzen. So groß ist die Botschaft vom ewigen Leben. So groß ist die Botschaft vom Sieg über den Tod. Das ist eine unglaublich hoffnungsvolle und tröstende Botschaft. Für Menschen, die sterben oder für Menschen, die Angehörige verlieren und den Glauben nicht kennen, für die ist keine Hoffnung da. Da ist kein Trost. Es gibt keinen danach. Es gibt keine Möglichkeit, dass es besser wird. Und deswegen ist das hier Kernbotschaft unseres Glaubens. Unglaublich wichtig und nicht zu vernachlässigen. Niemals dürfen wir davon schweigen, dass im christlichen Glauben die Hoffnung liegt und der Glaube begründet liegt, dass nach dem Tod ewiges Leben bei Gott kommt. Und jetzt sehen wir auch, auf welcher Ebene die Jahreslosung gemeint ist. Es geht nicht ums Gebet, es geht nicht darum, Jesus örtlich zu suchen, es geht um die Frage deines Heils, deiner Rettung, deines Zustandes in der Welt. Und wenn wir merken, wir müssen im Angesicht des Todes Angst haben und verzweifeln und wir denken, es gibt keinen Ausweg, und wenn wir merken, wir selbst, wir sind so schwierig manchmal und wir verletzen andere Menschen und wir laden irgendwie Schuld auf uns in unserem ganzen Alltag und darüber in Verzweiflung kommen und in Selbstzweifel, Selbstanklage, manchmal sogar Selbsthass, dann hören wir die Jahreslosung und wir merken, der Weg zu Jesus ist immer offen. Wir können immer zu ihm kommen. Und das ist ein wesentlicher Unterschied zu uns Menschen. Wenn Menschen mit uns in Beziehungen leben und uns immer wieder enttäuschen, dann geben wir denen vielleicht eine zweite Chance, vielleicht eine dritte Chance, vielleicht eine vierte Chance, aber dann ist vorbei. Dann haben sie verspielt und irgendwann müssen wir uns selber schützen, weil wir verletzlich sind auch, weil wir aufgerieben werden durch solche Beziehungen und wir sehen manchmal Menschen, die wirklich immer wieder Chancen geben, obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr sollten, weil es fühlt sich langsam ungesund an. Aber so sind Menschen und so ist Jesus nicht. Bei ihm gibt es unendlich viele Chancen, zu ihm zurückzugehen, ihn zu enttäuschen und wieder zurückzukehren. Er ist barmherzig, voller Geduld und gibt alle Chancen dieser Welt. Und das heißt, die Überschrift des Jahres mit dieser Jahreslosung läutet ein Jahr der Gnade ein, des Glaubens und des Wissens, dass es der Glaube an Jesus ist, der das Werk Gottes beschreibt, der uns die Hoffnung über den Tod hinausgibt und der uns beweist, wir haben einen guten und barmherzigen und liebenden Gott. Geht also in dieses Jahr mit dem Glauben an Jesus, mit dem Wissen um seine Gnade für euch und so wie er uns gnädig ist, geduldig ist, barmherzig ist, so seid ihr mit euch selbst geduldig und barmherzig und mit euren Mitmenschen. Denn Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Amen.